Okay, läuft.
Läuft.
Oh, ich glaube, ich bin zu laut. Ich mache mich ein bisschen leiser. So 1, 2, 3 Test. Ja, okay, das sieht gut aus.
Also David, willst du jetzt tatsächlich anfangen?
Ja, dann ist es das WP-Sofa jetzt, ne? Die Folge 17. Mit Sven, dem Felix und dem René.
Okay, alles klar. Nee, mach noch bitte von vorne und dann mach nochmal, genau, jetzt so 1, 2, 3 und jetzt darfst du.
Vergiss dich nicht.
Ja, da hätten wir es ja. Ja, das ist das WP Sofa, Folge 17 mit dem Felix, dem Sven, dem René und mir.
Dem David.
Dem David. Ja, dem David. Okay.
Ja, hallo, David. Einen wunderschönen guten Tag. David ist ganz neu, war noch nicht in der Sendung. David Rehmer, ganz kurz vorgestellt. Er hat unter anderem ein kleines Büchlein über WordPress geschrieben, beziehungsweise für WordPress-Entwickler. Das könnt ihr auch bei Amazon kaufen. Und hat noch ein paar Plugins gemacht und so weiter. So, ja, hallo David.
Ja, hallo.
Hallo David.
Gibt es da noch was
Hallo
zu
David.
ergänzen?
Ja, wer jetzt denkt, wer ist denn der David, dann vielleicht Websupporter, kann man vielleicht mehr mit anfangen.
Genau, Twitter, genau. Auf Twitter heißt er Websupporter und auch im Stack heißt er Websupporter und ist da noch ein bisschen unterwegs, genau.
Und für die, die das noch nicht reicht, so wie mir, dann noch ein bisschen von ihm selber. Wo
Ja,
kommst du denn her?
Also ursprünglich aus Frankfurt, bin aber relativ die meiste Zeit im Jahr oder im Großteil des Jahres in Griechenland. Ja. Und sonst,
Oh.
ach so, ja, ich bin Freelancer, mache WordPress-Entwicklung halt. Und ja, so grob zusammengefasst.
Und wo aus Griechenland kommst du jetzt genau her?
Also in Lesbos bin ich da.
Cool. Wir haben Deutschgriechen in
Bist
der
du jetzt
Sendung, das
gerade
ist
in
schön.
Griechenland?
Ich sagte, wir haben einen Deutschgriechen in der Sendung.
Ja, sozusagen.
Ja, wir sind international. Bist du jetzt in Griechenland gerade oder in
Genau,
Frankfurt?
ja.
Aber genau ja.
Ja, also genau jetzt bin ich nicht in
Wie
Deutschland.
ist denn das Wetter da?
Ach, im Moment ist, glaube ich, was haben wir hier? Naja, ein paar Wolken. Ja.
Ein paar Wolken, 30 Grad, aber sonst ist es scheiße.
Nee, was haben wir jetzt so?
Bist du jetzt
24
immer noch
Grad
in
drin.
Griechenland?
Jetzt sind wir noch, ja.
Okay.
Frag aber später nochmal am Ende der Folge, könnte ich's. Wer weiß.
Ich muss hier mal ein Fenster zumachen, weil mir kalt wird. So.
Ne, wie warm ist es denn jetzt?
Nee, ich denke jetzt im Moment so 24, 25 Grad oder so.
Boah. Ich glaube, ich muss es umziehen.
Also ich war gerade draußen, da waren es 11.
Wow, okay.
Okay. Ja, dann lass uns doch einfach
Ich
mal.
habe aber die ganze Zeit
Ja, erzähl ruhig weiter, René.
gestrüpp gehakt. Ich habe die ganze Zeit gestrüpp gehakt und gehäckselt. Jetzt zittern mir die Hände.
Oh.
Deswegen fand ich das jetzt auch nicht so schlimm, dass es nur 11 Grad waren.
Okay. Ja, dann mache ich mal weiter, wo ich gerade aufgehört habe. Wir können da mit den News anfangen.
Na dann.
Ja, dann würde ich sagen,
Erzähl doch
ja,
mal.
WordPress 4.7 gibt es wieder ein paar Neuigkeiten. Ja, zum Thema REST-API, da gibt es noch ein paar Sachen. Da ist jetzt die Beta 14 rausgekommen, da haben sich einige Sachen geändert. Ich würde jetzt einfach mal sagen, David, du steckst da ja total in dem Thema. Was ist denn da jetzt passiert?
Naja, die Idee ist ja, sie probieren ja zumindest, dass in WordPress 4.7 tatsächlich die REST-API reinkommt, also die Endpoints. Und da muss halt noch einiges getan werden. Und da sind die gerade dran. Und also eine Sache war eben, dass Beiträge, die eben mit Passwort geschützt sind, dass die nicht über die API richtig abzufangen waren. Also, dass man die nicht lesen konnte. Und normal, es sollte halt so, und es ist jetzt halt so, dass wenn du das Passwort mit übergibst, kannst du diese Beiträge jetzt auch lesen. Und bei den Sticky Posts, da war halt nur die Diskussion, wie man die denn einbinden soll. Und da hat man jetzt eben gesagt, dass man, also, dass sie erstmal ganz normal gelistet werden, halt also wenn nach Datum sortiert oder je nach Sortierung eben der Abfrage. Und dass man aber über den Parameter Sticky eben sagen kann, ob man die Sticky Posts reinnimmt oder eben nicht. Also ob sie mit Sticky Post, mit dem Parameter Sticky kann man jetzt eben nur Sticky Posts holen oder die Sticky Posts auch komplett aus dem Response rauslassen.
Also das heißt jetzt normal sind sie halt als normale Post drin und auch gar nicht jetzt genau. Mit Sticky irgendwie ganz weit oben so, sondern und wenn ich jetzt Sticky True setze, sind die praktisch gefiltert und ich kriege nur die Sticky Posts.
Genau, und damit könntest du dann quasi, die Sticky Posts sind ja dafür da, dass sie auf der Homepage eben oben kleben bleiben und dann könntest du eben eine Abfrage machen mit Sticky True. Dann kriegst du alle die, die oben kleben sollen auf der Startseite und dann eben eine Abfrage ohne die Sticky Posts und dann würdest du eben die anderen runterkriegen. Und damit könntest du eben die, die Startseite eben reproduzieren.
Okay.
Ja, und was haben wir noch? Das ist jetzt nicht in der aktuellen Version mit drin, aber das soll eben reinkommen, ist der Meta-Support. Das ist derzeit nur ein Pull-Request, dass eben Metadaten ausgegeben werden. Und ja, da Metadaten erstmal nicht, also bisher nicht unbedingt öffentlich zugänglich waren und weil die auch, also weil da auch die verschiedensten Sachen drunter gespeichert werden können, musste man da eben ein Handling finden, wie man eigentlich Metadaten ausgibt. Und jetzt registriert man eben Register Metadaten mit Register Meta, um die API eben anzuweisen, wie die denn ausgegeben werden sollen, die Metadaten.
Okay, das ist jetzt klar, wie das laufen soll mit Register Meta, weil ich glaube, da gab es ja noch so ein paar Unklarheiten, wie das jetzt genau laufen soll, irgendwie mit den Feldern.
Ja. Nee, das, ja, also das hat sich jetzt, glaube ich, mittlerweile eigentlich erledigt. So, ne? Also du hast jetzt eben, wenn du, also sagen wir, du rufst den Post mit der ID 1 auf über die API halt, dann hast du halt jetzt ein zusätzliches Feld Meta und darunter dann eben die Metafelder. Als ein Array, glaube ich. Ne?
Ja, als komplett oder kannst du die auch nochmal filtern, was du haben möchtest? Und die nächste Frage wäre dann, sind da auch die Hidden Meters drin oder nur die Visible Meters?
Es sind nur die Meter drin, die eben, also wenn du ein Meterfeld mit Register Meter, mit dem Befehl eben registrierst und in diesem Befehl sagst, dass dieses Meterfeld eben in der API sichtbar sein soll, nur dann wird es sichtbar.
Ach so, okay.
Und wie ist das mit, wenn man sagt, dass dass die Metadaten geschützt sein sollen, kann man sich dann, funktioniert das dann, wenn man irgendwie sich authentifiziert oder so, oder?
Nee, ich glaube derzeit gar nicht. Also die Metadaten, also wenn du mit, es gibt keine Unterscheidung, dass bestimmte Metadaten nur für authentifizierte Nutzer zugänglich ist, sondern wenn du sagst, die ist über die API zugänglich, dann sind sie öffentlich sozusagen, die Felder. Also okay. So habe ich es bisher gesehen.
Wäre dann irgendwann noch interessant, dann das zu machen, dass man auch die irgendwie geschützte Daten abrufen kann, wenn je nachdem, wenn
also
wenn
naja, man sich aber halt wie willst du das machen? Da musst du dich ja vorher erstmal per JSON API authentifizieren, ob du überhaupt irgendwas
haben naja, darfst, aber generell ja, aber genau, aber generell kann man das ja machen.
Ja, also so. Dafür gibt es ja schon, es gibt eben die Cookie-basierte Authentifizierung. Dass eben, wenn ich, was ich als Admin eingeloggt bin, dass die API das sozusagen rafft und dann weiß, es kann eben bestimmte Daten zugänglich machen, die sonst privat wären. Und es gibt noch ein Zusatzplugin, das OAuth-Plugin, worüber dann so eine OAuth-Authentifizierung stattfinden kann. Und da ist im Moment noch nicht klar, ob jetzt dieses Plugin dann auch in den Core kommen soll oder nicht. Das diskutieren sie, glaube ich, noch. Also, ob es jetzt schon ready
dieses
ist.
Dieses OAuth.
Genau, ja, für die REST-API.
Okay.
Ja, und dann, was haben wir noch? Side-Settings ist jetzt auch ein Pull-Request. Da ist einfach nur, dass man eben auch, was ich den, also, und dazu musst du eben dann authentifiziert sein, dass du eben zum Beispiel auch den Namen des Blogs ändern kannst oder die Beschreibung oder solche Sachen. Und, ja, das macht jetzt auch Fortschritte,
okay. Sagen wir mal so. Es wurde ja gesagt, dass irgendwie komplett WordPress per REST API abgebildet werden können soll, wenn bevor das irgendwie released wird. Das war ja irgendwie mal die Idee vom Matt. Und was ist denn da jetzt draus geworden?
Ja, das war die Diskussion, ich glaube, im Januar oder Februar von dem Jahr jetzt. Mhm. Jetzt hat man doch gesagt, man gibt es schrittweise sozusagen frei. Ne? Also im Moment, jetzt ist eigentlich die Idee für 4.7 die ganzen Content-Endpoints reinzubringen, also für User-Endpoints, Beiträge, Seiten und Taxonomien und sowas. Und dann im nächsten Schritt sozusagen, was ich, also auch, also das heißt, wenn du den Admin reproduzieren sollst, dann können sollst, dann musst du auch Plugins deinstallieren können und so weiter. Hat man einen kurzen Augenblick für dich. Oh, Scheiße. Dann musst du auch Plugins deinstallieren können und so weiter, ne? Und diese Sachen sind noch, ja, die sind noch in der Mache. Und also die kommen jetzt nicht mit 4.7 rein. Die sollen wir später rein.
Okay, aber es ist, steht soweit alles fest, da kommen jetzt die Endpoints, die kommen auf jeden Fall in 4.7 rein.
Ja, also auf jeden Fall ist es noch nicht, aber es sieht gut aus, sagen wir mal.
Okay. Es sind ja nur noch drei Wochen oder so, bis da diese Features alle drin sein müssen, oder?
Genau, und deswegen, also, aber ich bin vorsichtig optimistisch.
Ja, schon relativ lange drauf gewartet, ja.
Ja, ich finde es auf jeden Fall, den Lichtschalter bauen kannst, oder warum wartest du da?
Dazu brauche ich ja die REST-API nicht. Ich brauche dann dazu die anderen REST-APIs, nicht die von WordPress, aber wenn man dann die REST-APIs über eine generelle große REST-API von WordPress steuern will, dann wäre das vielleicht interessant, ja.
Ja, wobei du das auch schon jetzt sozusagen könntest, ne, mit der Infrastruktur. Also jetzt irgendwie die zusammenführen. Nein, was auch immer. Aber also ich finde es halt geil, dass du halt ein Standard-Interface hast, Daten auszulesen, ja, eben von so vielen Webseiten eben. Und ich glaube, daraus...
Wollte ich gerade sagen, dann kann er per Lichtschalter die Webseite abschalten.
Ja.
Mal andersrum. Also
das ist eine gute Idee.
Der Schalter das Ganze ausmachen.
Es gibt so einen Button, den kann man kaufen, so An- und Aus-Button, nur fürs Internet. Der spricht einfach nur mit REST-APIs. Also das habe ich irgendwann mal gesehen, irgendwie. Da klickt man da drauf, kann damit einfach irgendwas machen. Irgendwas ansteuern, was man an- oder ausmachen kann. Das wäre doch genial auf jeden Fall. Ich mache mein WordPress aus.
Wo hast du das gesehen? Mach mal einen Link.
Boah, das muss ich jetzt nochmal raussuchen. Also ich weiß nicht, ob ich das noch finde, aber es war auf jeden Fall so ein Produkt irgendwie, so auf jeden Fall so Internet of Things und genau, das geht ja mal andersrum. Nicht, dass man das Gerät steuert, sondern dass man mit dem Gerät irgendwas anderes steuert.
Aber was mir gerade so spontan einfällt, ihr kennt ja diese großen, Gameshow-Buzzer, diese roten.
Ja, genau so sieht das Ding aus.
Genau, und jetzt stell dir mal vor, du hast einen Kunden, machst ein Projekt fertig, ja, und stellst du dich davor versammelter Mannschaft und drückst den Knopf und die Seite geht online. Das wäre doch mal was.
Yeah.
So, boom. Jetzt sind wir online. Und er nimmt dann halt irgendwie ein Plugin weg, den Authenticator oder so.
Ja, definitiv. Ja, dann können wir das bald ja machen, wenn die REST-API drin ist. Naja, schauen wir mal. Dann mit hat das Thema REST-API, glaube ich, durch, oder?
Ja, so grob. Also man könnte jetzt noch weitererzählen, aber das sind so die wichtigsten Sachen, denke ich.
Lass dich nicht aufhalten. Also du kannst auch gerne was dazu erzählen, wenn du sagst, du hast noch was Wichtiges.
Ja, nee, ist okay. Also es gibt halt noch so ein paar Sachen, die gemacht werden müssen. Also zum Beispiel, was war das eine? Die Kommentare, dass man eben Pingbacks und Trackbacks einen eigenen Endpoint gibt und solche Sachen. Aber ja, also aber das sind eher so Kleinigkeiten. Also die großen Diskussionen waren, ach ja, was zum Beispiel auch ganz, also sind auch so witzige Sachen dabei. Also zum Beispiel, wie gehst du eigentlich damit um? Du hast einen privaten Post, an dem Post hast du ein Bild dran gehängt, ne, als Attachment.
Ja.
Und dann ist es auch ein privates Attachment. Der Post, also der Post-Type Attachment ist privat, weil er kriegt es ja vom Eltern-Post vererbt. Jetzt kann man in WordPress allerdings, dumme Sache, private Attachments sozusagen als ein Beitragsbild in anderen Posts verwenden. So, und wie soll man eigentlich von der API? In der API, du rufst den Post 1 auf, der ist öffentlich und da steht, das Beitragsbild hat die ID so und so. Und dann gehst du da drauf und kriegst so, ja, nee, kannst du nicht sehen, weil es ja eigentlich privat ist. Und wie geht man eigentlich zum Beispiel damit um? Und da ist jetzt aber die Lösung, dass das sozusagen über einen WordPress-Core angegangen werden muss und letztendlich ein Problem im Core ist und nicht für die REST-API.
Ja, ich finde das generell cool, dass durch die REST-API so viele Sachen irgendwie aufgedeckt werden, wo man dann im Prinzip mehr Struktur in den ganzen Core bringt. So.
Ja.
Auch mit dem Meta-Registrieren zum Beispiel.
Ja. Ich meine, die Funktion gibt es ja schon Ewigkeiten, aber ich habe die nie benutzt. Ja,
wozu auch? Ja. Vorher.
Bis jetzt war sie auch ziemlich sinnlos.
Naja, du konntest halt reinigen und validieren, ne?
Ja.
Damit.
Aber das machen irgendwie fast alle Leute manuell mit irgendwie ihrem eigenen Code oder so.
Ja, genau. Ja, nee, aber so. Und es wird kommen in 4.7.
Dann haben wir noch was anderes, was in 4.7 kommt, nämlich die Registrierung von Bulk Actions. Das habe ich heute auch zum ersten Mal gesehen, nachdem der Felix das nämlich getweetet hat oder retweetet hat. Was ist da passiert, Felix?
Ja, man kann jetzt endlich Bulk Actions hinzufügen bei einer, das heißt also bei einer, zum Beispiel bei der Post-Tabelle oder auch bei allen anderen Tabellen im Admin-Bereich, auch für was gibt's da alles, was weiß ich, Terms von Taxonomien und sowas.
Ja, du meinst bei Display Tables, ne?
Genau, bei all diesen Tables im Admin, da kann man, gibt es ja oben dieses kleine Dropdown, wo dann steht, bearbeiten oder löschen oder in Papierkorb verschieben und sowas. Und da konnte man vorher aber nichts Neues hinzufügen. Also, weil nämlich, es wurde einfach nur erlaubt, die existierenden Sachen zu entfernen. Und es gab auch überhaupt keine standardisierte Möglichkeit, dann irgendwelche Actions zu handeln. Was sich darin geäußert hat, dass viele Plugins, die das dann brauchten, irgendwie so ganz hässliche JavaScript-Lösungen benutzt haben, wo die dann einfach per JavaScript diese Option da hinzufügen in dem Dropdown. Ging halt aber auch nichts anderes, ne? Und jetzt ist es endlich möglich, das zu machen, also schön zu machen. Und es gibt jetzt eben auch eine Action, dann, dass man seine eigene Bulk-Action handeln kann. Achso, erstmal noch, also kurz erklärt, die Bulk-Action ist halt dann sowas, wo man dann zum Beispiel mehrere Posts auswählen kann und dann auf alle Posts dann eine Aktion anwenden kann. Wie halt zum Beispiel die in den Papierkorb zu verschieben. Und ja, das ist jetzt alles schöner geworden. Und ich denke, da gibt es wahrscheinlich einige Plugins, die jetzt entsprechend ihren Code überarbeiten sollten, damit das dann auch mit dem neuen funktioniert, sofern die Version gegeben ist.
Ja, da bin ich sinnvoll. Da bin ich auch, also ich erinnere mich nicht, ich musste sowas auch mal machen, die Bulk Actions zu erweitern. Also ich meine, du konntest ja, also ich gucke da gerade rein in diesen alten Code, und du konntest ja mit Post-Row Actions scheinbar eine Action hinzufügen, also einen neuen Menüpunkt.
Das waren aber Row Actions, das ist ja noch nur.
Ah, und jetzt, ach, Bulk Action. Ach ja, stimmt, ja, genau. Ja. Das ist dann oben, wenn du mehrere ausgewählt hast, dass du oben mache mit allen Posts in dieser Tabelle.
Genau, X, genau.
Ja. Ah, ach, cool.
Genau, aber die Post-Row-Action war dafür da, dass man dann beispielsweise dann, ich glaube, direkt unter den Postnamen war das, dass man dann da sagen kann, halt eben, dass man pro Post dann eine entsprechende Aktion hat, wie zum Beispiel, keine Ahnung, was ist denn jetzt?
Download.
Ja, genau. Also das ging halt früher schon, aber jetzt kann man auch endlich Bulk-Actions so richtig hinzufügen. Man muss sich da nicht irgendwie drum hacken.
Das ist ja cool. Ja, stimmt, jetzt erinnere ich mich auch, dass wir da diskutiert hatten, ob das nicht da oben reingeht und ich so, nein.
Aber das geht auch da oben, doch.
Jetzt geht das.
Seit wann geht das?
Seit jetzt. Also seit einer Woche im WordPress Trunk.
Ich habe das letztens erst gemacht bei irgendeinem Plugin.
Ja, aber dann hat das Plugin das irgendwie geregelt, dass, also du kannst das nur mit JavaScript da reinhacken, allein diese Option. Es gibt zwar einen Filter, wo du da theoretisch was hinzufügen kannst, aber der hat da vorher einfach nur so eine Whitelist drüber laufen lassen, so dass, egal was du hinzugefügt hast, wieder rausgenommen wurde, aus irgendeinem Grund.
Wozu braucht man dann den Filter? Um zu löschen?
Der war dann nur dazu da, um zum Beispiel die in den Papierkorb-Aktion zu entfernen.
Juhu.
Ich guck mal nach. Ich habe das letztens erst gemacht bei einem Plugin.
Okay, dann.
Also ich habe sowas auch mal gemacht, aber das ging halt irgendwie nur mit JavaScript.
Ich habe sowas noch nicht gemacht.
Ich glaube nicht, dass das hier rausgekommen ist. Moment, ich hab's gleich.
Ja, René sucht. Wir können in der Zwischenzeit ja mal den Hans Helge grüßen, weil der ist ja jetzt gerade immer noch. Nee, im Urlaub ist er nicht mehr. Wo ist der eigentlich jetzt gerade? Auf Fortbildung?
Da bildet sich fort.
Ah, okay.
Kommt nicht wieder.
Dann kann er uns ja bald was erzählen.
Ja.
Ja, dann liebe Grüße.
René, du sollst doch gar nicht quatschen, such doch jetzt.
Ach so, ja. Ich hab schon das Plugin zumindest schon mal. Ich muss mal gucken,
Dann grüße ich jetzt nochmal Thomas.
Achso, den grüße ich dann auch. Ja,
ja, sehr gut, sehr gut.
Also nochmal kurz zurückzukommen, meine Methode, die das macht, heißt schon mal Get Bulk Actions. Das heißt schon mal
Get Bulk Actions.
Get Bulk Actions heißt die. Da hänge ich ein Array rein, da kommt dann ein Array zurück mit den entsprechenden Actions.
Okay.
Und das ist eine Methode, das ist eine Methode von WP List Tables. Tables.
Okay.
Jetzt muss ich nochmal im Core gucken, wo die Methode
Klasse. Ach, okay, wenn du die Klasse überschreibst, dann kannst du das machen, ja.
Ja.
Aber, genau. aber der übliche Weg, okay, das stimmt, aber wenn du jetzt für einfach da die Post-Tabelle ändern willst, dann würde man ja auch oft einfach, da wird ja ein Filter das viel einfacher ermöglichen. Und der ging aber eben vorher nicht. Und es gab kein generelles Interface, es gab keine generellen, auch eine Action, um dann speziell solche eigenen Bulk-Actions zu handeln, gab es nicht. Man konnte es dann natürlich sich selber bauen, aber jetzt ist das alles ein bisschen standardisierter.
Du kannst es nur über Extends, WP-List-Table machen und dann hast du da sowas wie Get-Bulk-Actions, Bulk-Actions und Current-Action und dann kommen da noch die Row-Actions und
so
weiter. Months-Dropdown gibt es auch noch.
Aber da musst du halt direkt eine ganze Klasse extenden, was dann vielleicht oft manchmal zu viel ist.
Das ist richtig, aber...
Also wir stellen fest, wir haben auf jeden Fall eine sehr, sehr sinnvolle neue Funktion in WordPress. 4.7.
Die aber schon mal da war.
Die auch schon mal da war. Jetzt vielleicht ein bisschen einfacher ist auf jeden Fall. Was ist denn eigentlich hier dieses WP-Project, was hier steht? Das ist nichts von mir.
Das habe ich da hingeschrieben.
Das hast du da hingeschrieben, das ist wunderschön. Dann kommen wir nämlich zum nächsten Thema. Wir sind bei 4.7 so insgesamt mit allem erstmal durch und Änderungen. Dann kommen wir jetzt zum WP-Projekt.
Ach so, das ist kein, das ist nur ein Projekt. Also, nein, wer Boon, ich weiß nicht, wie man seinen Nachnamen Boon ausspricht, hat einen Post geschrieben, dass jetzt, oder es soll jetzt bald eine Status-Up-API für Terms kommen. Also die Beiträge haben ja Status oder Stati, keine Ahnung, wie der Plural ist wieder mal.
Status.
Ja, okay. Und das gibt's ja bei Terms nicht, also bei zum Beispiel bei Kategorien oder so. Und es soll jetzt eben so eine entsprechende API gebaut werden, dass man zum Beispiel auch für Terms einen Papierkorb haben kann oder dass man private Terms haben kann oder dass zum Beispiel dass Terms Autosave-Funktionen haben oder dass irgendwelche Leute mit weniger Rechten einen Term erstellen können, der dann aber erst von den Leuten mit mehr Rechten freigeschaltet werden muss oder sowas. Eben das Gleiche, was man mit Beiträgen machen kann und was man auch mit Kommentaren und mit Usern, also die haben alle Beiträge, also Posts, Kommentare und User haben alle irgendwie einen Status, aber Terms halt nicht. Und das soll jetzt da noch hinzugefügt werden.
Was kann denn so ein Term für einen Status haben? Also,
ja, er kann zum Beispiel Trash, also Publish, Private und Trash, sag ich jetzt mal, wäre jetzt ein einfacher Status, die Möglichkeiten.
Ja, okay, stimmt. Private klingt gut. Trash, ja. Trash geht ja eh nur so lange, wie da keine Posts dranhängen. Von daher würde ich jetzt mal anzweifeln, wenn das Trash irgendwie sinnvoll ist. Aber Private klingt ganz gut. Das ist bestimmt schon ein Plugin für, oder?
Ja, aber so, wenn es im Core wäre, wäre das wahrscheinlich dann auch in irgendwie einer Datenbank-Tabelle speziell dann drin. Oder mal sehen, wie die das machen dann. Auf jeden Fall, wird gerade angefangen scheinbar. Also ist auf jeden Fall jetzt, wird dran gearbeitet werden. Das ist jetzt nichts, was in 4.7 reinkommt auf jeden Fall. Ist halt noch ganz neu.
Also was doch da auch eine Absicht von ist, dass du im Customizer kannst du auch das Menü customizen, ohne dass es schon quasi für die Leute sichtbar ist, auf der also für ja, die nicht ein Customizer sind, dass du aber in dem Menü derzeit dann ja keine Kategorien einlegen kannst, weil doch weil es eben über keinen Status wie Autodraft verfügt. Und wenn du jetzt einen Status hast, dann kannst du quasi kannst du einen Term im also die Idee ist doch, legst im Customizer den Term an und schiebst ihn schon in dein Menü, ohne dass das schon als Term angelegt ist dann, weil es ein Auto drauf ist.
Ja, genau, genau, das stimmt. Und ich glaube auch Menü, irgendein Teil, irgendein Bereich von Menüs sind ja auch intern Terms oder so, deswegen glaube ich auch, ne? Ich glaube, irgendein Bereich von Menüs ist intern als Term gehandelt und deswegen müssen die das machen. Weil sonst halt bei einem Menü, was man so anlegt und noch nicht öffentlich sein soll, kann man das halt jetzt sonst nicht machen.
Das ist mir jetzt neu, dass irgendein Teil davon ein Term ist.
Also intern ist das ein Term, glaube ich. Also ich glaube, ein Menü ist ein Term und ein Menü-Item ist ein Post.
Okay. Okay. Ja, also genau, ich habe mir das Menü nicht angeschaut. Also ich weiß, dass es ein Post-Type, Nothings irgendwas ist.
Ja, genau. Und dann, ja.
Dass es da einen Term gibt, habe ich noch nicht drauf geachtet. Also bin ich noch nicht drüber gestolpert. Aber ja, Tolle Sache.
Ja. Apropos.
Ladet euch das alle runter.
Apropos Projekte. Felix, du hattest doch auch ein Plugin hier, diese Meta, diese Taxonomies für die Medienlibrary.
Ja, das ist noch ganz early.
Da seid ihr noch am Diskutieren, was da jetzt mit passiert oder was nicht.
Ja, genau. Vielleicht wird es bald mal zumindest bessere Taxonomie-Unterstützung für Medien geben.
Ja.
Dass man, ja, aber das ist noch in den Kinderschuhen, wie man so schön sagt.
Ich drücke mal die Daumen, das wäre natürlich klasse, wenn wir alle dann die Kategorien, also Taxonomien für die Library dann hätten. Das wäre natürlich auch nicht schlecht, um das ein bisschen übersichtlicher zu gestalten. Irgendwie. Das wäre das Ziel hinter der ganzen Sache, das in den Core zu bekommen. Momentan hast du das Plugin draußen, das,
wie heißt es? Es gibt ja viele Plugins, die sowas irgendwie machen. Ne? Also
genau.
Die Sache ist, selbst wenn der Core dann, wenn dann im Endeffekt entschieden wird, doch keine eigene Taxonomie mitzuliefern, soll zumindest das verbessert werden, dass man dann einfach in drei Zeilen sagen kann, Register Taxonomy oder so, und dann hat man seine Taxonomie, die auch wirklich funktioniert, weil das ist im Moment eben nicht gegeben, also bei Medien halt. Ja. Der Support ist da einfach ziemlich schlecht.
Okay, aber es ist ja vom Prinzip auch noch ein Post-Type, oder nicht?
Was?
Also wenn ich jetzt in die Medienlibrary, das Item in der Medienlibrary ist ja ein Post-Type, also eigentlich ein Post-Type, ein Post des Post-Types Media oder sowas.
Attachment, genau. Attachment, ja, aber das Problem ist halt ja, dass diese Medienlibrary ja alles ganz anders gebaut ist. Die haben ja dieses Grid-Layout und alles mit Backbone und so, und deswegen ist halt da einfach gar kein Taxonomy-Support eingebaut. Wenn du jetzt beim normalen Post-Type das machst, funktioniert es perfekt, weil das sind alles diese normalen List-Tables.
Ja.
Aber das ist halt jetzt überhaupt nicht gegeben bei Medien. Und das, zumindest das soll verbessert werden. Vielleicht kommt dann auch wirklich eine eigene Taxonomy mit in WordPress, aber das wird noch alles diskutiert werden.
Ja, der Stolperstein ist Backbone, ne, an der Stelle. Dass du die Taxonomie nicht einfach da darstellen kannst. Oder
genau, da müsste, das wird, muss halt gebaut werden, ja. Also, dass man das mal leichter einbauen kann.
Naja, du kannst, wenn du das willst, kannst du es einbauen. Du kannst ja diese ganzen Dropdowns zum Beispiel, gibt's Filter in Backbone, aber
es ist
schon echt eklig, da oben das einzubauen, das wäre nicht.
Ja. Ja, ich hab's ja auch in dem Plugin halt gemacht. Aber wenn man das im Core halt so schön schon so eine schönere Infrastruktur hätte, damit man das ganz leicht machen kann. Oder damit es standardmäßig ist, sobald man eine Taxonomie registriert, dann
wäre schon schön auf jeden Fall.
Cool.
Ja, die könnten das auch mal in den Core einbauen, also dass du eben Medien auch kategorisieren kannst.
Ja, es wurde schon auch oft nachgefragt, ne? Also ich habe viele Leute, die das schon mal gebraucht hatten. Ich selber brauche das auch schon mal, von daher, also ich finde es nicht ganz unnütz.
Ja, wir hatten das Thema ja schon vor gefühlten 4 Jahren oder so, ne?
Ich glaube schon, ja. Genau.
Ja, es wird jetzt auf jeden Fall diskutiert.
Okay. In der Community.
Wie?
Ja, ich wollte jetzt überleiten.
Ach so, okay. Ja, geil.
Also es wird in der Community auf Slack dann wahrscheinlich irgendwo diskutiert. Auf jeden Fall passiert in der deutschen Community noch ein wenig, beziehungsweise international eigentlich, dass nämlich die Community-Seiten, beziehungsweise die deutsche Seiten, also ich habe es aber jetzt aber auch, meine Güte, die Rosetta-Seiten, es gibt also eine de.wordpress.org und so weiter, die hat jetzt eine eigene Seite für die, eine eigene Blogseite für die deutsche Community. Das heißt also, da werden dann Sachen announced, wie zum Beispiel, was Übersetzungen angeht, dass da Artikel geschrieben werden und so weiter. Das gab es vorher auf make.wordpress.org für die einzelnen Teilbereiche, jetzt gibt es die auch für die einzelnen Länder, und das ist auf jeden Fall sehr interessant, da mal reinzuschauen, dann sieht man mal ein bisschen was ändert sich in der deutschen Community und was passiert da jetzt gerade und was wird da besprochen. Da wird halt auch viel diskutiert, da kann man dann Kommentare zu den Artikeln schreiben und so weiter. Ja, das haben wir jetzt auf jeden Fall auf de.wordpress.org/team, das könnt ihr euch mal anschauen. Ja, ansonsten, wir hatten vor ein paar Monaten mal über die LoopConf gesprochen. Falls ihr euch erinnert, diese Konferenz, die in Miami ist, die an einem wunderschönen Ort, Fort Lauderdale oder sowas hieß es, stattfindet, und die wird jetzt verschoben. Die findet jetzt dann anscheinend erst 2017 statt und nicht nächstes Wochenende, weil der Hurricane Matthew, der ist wohl gerade in der Gegend, und da sieht es dann nicht ganz so gut aus, und aus Sicherheitsgründen hat man das Ganze dann erstmal verschoben.
Das hätte doch gepasst. Hätte doch prima gepasst, wenn der Mephisto schon mal da ist.
Ja, das wäre mal spannend gewesen. Ich habe auch noch keinen Hurricane von innen gesehen, nein. Aber wie gesagt, nächstes Jahr 2017 soll das dann stattfinden. Ist nur jetzt traurig, weil es gibt einige Leute, die sind natürlich jetzt alle schon da, die sind jetzt schon angekommen.
Das ist natürlich, ja, das ist ärgerlich.
Ja. Und das.
Naja, das ist Miami, da kann man sich auch mal anderweitig beschäftigen.
Ne? Naja, aber ein zweites Mal hinfliegen, so ist schon so eine Sache, ne? Also ich meine, es kostet halt ja auch alles Geld, ja, ne?
Wie ja, sagt man so schön? Welche habt?
Ja, dass dieser Hurricane jetzt Matt heißt, das ist natürlich ein großer Zufall, ne?
Ja, ja. Genau. Ja, also.
Man könnte eine Verschwörungstheorie dahinter vermuten, ja? Illuminaten oder so.
Ja, also ich meine, es ist ja auch keine offizielle WordPress Foundation Veranstaltung. Das ist eine Veranstaltung, die von anderen Leuten gemacht wird und die ist ja auch relativ teuer, genau. Und da hat man sich wahrscheinlich auch immer gedacht, so, nee, bei den Preisen, nee.
Das können wir nicht zulassen. Ja. Schicken wir mal den Matt.
Genau. Aber dafür.
Ja, aber ist schon. Auf der anderen Seite muss ich schon sagen, dass es irgendwie, glaube ich, eine ganz gute Sache, dass sie es dann verschoben haben. Wenn, also natürlich ärgerlich für die Leute, die jetzt nicht da sind, aber auf der anderen Seite wahrscheinlich eine gute oder Sicherheitsentscheidung. Ne? Ich habe jetzt auch mitbekommen, irgendwie, dass sie trotzdem da jetzt irgendwelche, zumindest irgendwie mal einen Abend veranstaltet haben und so. Das heißt, die Leute, die da doch schon angereist waren, konnten sich zumindest mal nett zusammensetzen und ein Trinken oder so.
Ich glaube, die hätte auch morgen oder heute schon stattgefunden oder so. Kann das sein?
Kann sein, ich weiß es nicht.
Also ich weiß es gar nicht.
Ich weiß es auch nicht. Nee. Ich kann mich daran erinnern, dass du das mal erwähnt hast.
Ja, ich hatte mir überlegt, da hinzudüsen. Jetzt bin ich gerade froh, dass ich es nicht getan habe. Weil ich wäre wahrscheinlich auch ein paar Tage vorher da gelandet und hätte dann irgendwie dann mich auch geärgert, wenn das abgesagt worden wäre und dann nochmal dahin gemusst hätte. Aber na gut, ich meine, kann ja immer mal irgendwas passieren, von daher. Dafür gibt es jetzt in Washington ein PHP, auf der PHP World einen WordPress-Track. Also da gibt es mehrere Content-Management-Systeme, die sich da vorstellen. Unter anderem gibt es aber einen kompletten WordPress-Track. Und die PHP World findet vom 14. bis zum 18. November in Washington statt. Also wer dann da ist, zufällig, weil er dann irgendwie ein paar Wochen später dann auch nach Philadelphia will, was ja dann direkt um die Ecke ist, da kann man sich dann nochmal WordPress-Sachen angucken oder beziehungsweise die PHP World-Konferenz.
Ziehst du jetzt die Termine vor?
Nö, ich wollte das nur ganz kurz nochmal nennen, weil ich fand das sehr interessant, dass vor allen Dingen auf einer PHP-Konferenz dann die sowas wie WordPress dann, also ein Content-Management-System wie WordPress dann da einen eigenen Track bekommt, weil ich das ja eigentlich von diesen PHP-Konferenzen kenne, dass dass also insbesondere WordPress da immer sehr belächelt wird. Ja, also es ist halt wie jetzt, nee, du nimmst WordPress, du bist doch kein richtiger Entwickler oder sowas. Also so geht das dann.
Ich frage, warum das so ist.
Das hat wahrscheinlich mit der Codequalität zu tun. Also,
ach Quatsch, das kann das doch nicht sein. Das ist,
also ich war mal auf einer PHP-Ankonferenz in Hamburg und da haben sie mir dann, da war so eine Frau dann da vorne, die hat dann mal gezeigt, wie man guten Code schreibt, beziehungsweise wie man den analysiert. Die hatte so ein paar Tools gehabt, die analysierte das für ganze große Firmen, Mercedes und was weiß ich. Auf jeden Fall hat die dann mal geguckt, irgendwie, wie sieht das Ganze aus und wie sieht das aus, wenn das schöner Code ist und wie sieht das aus, wenn das schlechter Code, wenn das schlechter Code ist. Und für den schlechten Code hat die einfach mal WordPress da reingeworfen. Ich saß dann mit meinem WordPress-Shirt rum irgendwie und hatte dann natürlich die ganzen Lacher auf meiner Seite.
Geschämt.
Ja, sagen wir mal so, es war jetzt ein bisschen komisch, auf jeden Fall von allen Leuten blöd angegrenzt zu werden, was das angeht. Aber ich musste mich auch den ganzen Tag noch verteidigen, weil den Rest des Tages bin ich dann auch noch mit einem WordPress-Shirt durch die Gegend gelaufen. Das war so ein bisschen. Wow. Also es war ein bisschen grenzwertig. Ich muss mich immer verteidigen, warum ich das tue.
Ich glaube, wir müssen mal eine WordPress.
Ja?
Ja. Ich wollte nur sagen, was hast du daraus gelernt? Nimm du immer weg zusammen.
Unter anderem. Ja, ich habe auf jeden Fall gelernt, wie ich mich in dem Fall, was heißt verteidige, aber in dem Fall den Leuten klar mache, warum ich das nutze. Und vor allem, ich sag mal, wenn ich jetzt, ich programmiere ja hauptsächlich Plugins. wenn ich die Plugins programmiere, kann ich die halt in der Code-Qualität schreiben, wie ich das gerne möchte. Und dann habe ich das auch wieder so, wie ich das, also dann habe ich halt einen schönen Code und muss ja nicht mit WordPress-Code direkt unbedingt arbeiten, sondern nutze ja dann auch nur die Hooks und so weiter und dann mache ich halt eben meinen Code schön. Und auf der anderen Seite habe ich halt eben eine irre große Userbasis und das ist halt eben der Markt, den WordPress hat und das wäre eigentlich blöd, wenn man den einfach außer Acht lässt.
Ja, wir können auch mal eine WordPress-Konferenz machen, wo wir andere PHP-Entwickler einladen und dann so zeigen, ja, wie alle anderen Systeme immer kaputt gehen bei jedem Update.
Was gibt es für ein CMS Garden für so ein Thema?
Ja, gibt es. Ja, dann.
Den CMS Garden.
Genau. Der ist ja auch dann öfter mal auf irgendwelchen Veranstaltungen. Also ich glaube, cmsgarden.org war das.
Ja, der ist halt auf so Sachen, die jetzt nicht unbedingt entwicklerlastig sind, aber sowas wie C-Bild sind die, glaube ich, immer, oder D-Mexico waren, weiß ich gar nicht.
Ja, nicht auf der D-Mexico, da sind ein paar Leute davon rumgerannt und haben dann die einzelnen Hoster und so weiter angesprochen. Ich meine zumindest, der Robert Windisch wäre da gewesen, irgendwie ist er, glaube ich, wahrscheinlich mit seinem Hut durch die Gegend gelaufen, hat den Leuten dann gesagt, was sie dann irgendwie alles falsch machen, beziehungsweise hat sich die Seite angeguckt, die analysiert und ist dann da hingegangen und hat gesagt, pass auf, das und das und das und das und das ist bei euch irgendwie, das läuft schief, das ist ganz schlecht und so sind die dann ins Gespräch gekommen, irgendwie, das sind so Sachen gewesen. Ansonsten sind die eher so auf so Sachen wie, jetzt waren sie auf der Frostcon noch, dann auf den Linux-Tagen in Leipzig waren sie wohl noch und die CeBIT letztes Jahr wohl nicht, weil, sagen wir mal so, das Ganze ist ja wirklich ein Open-Source-Projekt, was jetzt nicht wirklich Einnahmen erzeugt und die CeBIT, die beharren mittlerweile auf ihre Quadratmeterpreise bei den Messehallen und früher war das so, dass das anscheinend wohl so ein bisschen so, ja, eine Win-Win-Situation war, dass man sagte, hier, der CMS-Garden ist halt da. Das ist für uns ein Mehrwert und das finden wir toll, dass sie das auf die Beine stellen, deshalb geben wir denen ein paar Quadratmeter, also so klang das auf jeden Fall immer und jetzt ist es so, dass sie wirklich sagen, so nee, ihr müsst jetzt auch komplett bezahlen und womit das ganze Ding CeBIT natürlich dann da finanziell einfach gestorben ist.
Ist gestorben, früher gab es ja auch WordPress noch mit eigenem Stand.
Echt?
Hm? Okay. Tatsächlich, aber das war dann mehr so, das
ist ja interessant. Wer hat den denn gemacht?
Wer den gemacht hat? Na, WordPress Deutschland. Also Olaf, Frank, Rüdger, Alexander Frieson und Co.
Ah, also okay, alles klar.
Die Insight-Gründer quasi.
Ah, Robert, okay, damals.
Indisch. Die haben sich dann auf die CeBIT gestellt und gesagt, wir vertreten WordPress. Das war zu dem Zeitpunkt, wo die Community noch nicht so war, wie sie heute ist.
Ja, okay. Ja, jetzt sind wir ein bisschen abgeschwiffen. Ja, ich habe noch eine einzige Sache hier stehen. Envato, also ihr kennt das mit Theme Forest und mit...
Oh, das habe ich auch gelesen. Das habe ich auch
mit
gelesen.
Code Canyon, genau. Die haben noch ein paar andere Portale. Die lassen jetzt individuelle Autorenpreise zu und experimentieren damit momentan. Also vorher war das so, dass sie gesagt haben, so zwischen 35 und 65 Dollar darf das Theme kosten. Das haben die dann auch festgelegt, ob dein Theme dann so viel kostet oder nicht. Jetzt haben sie das beim anderen Portal, Graphic River heißt das, glaube ich, vorher ausgetestet, dass die Autoren dann selber die Preise setzen können, haben damit ganz gute Erfahrungen gemacht und ja, jetzt probieren sie ein bisschen rum. Und witzigerweise, wenn man da mal guckt, ich packe euch den Link in die Shownote rein, da sind die ganzen Themes mal aufgelistet nach Preisen und das teuerste Theme kostet momentan 1 Million Dollar.
Ja, das...
Was ist das?
Experiment.
Das ist welches Theme das ist?
Ich glaube, das Theme ist auch ein Experiment.
Ja, keine Ahnung. Ich muss mal drauf schauen.
Also ich hab das auch gelesen und dann habe ich geguckt und dann waren ja so Sachen drin, wie das, wie ist denn dieses berühmte Avada-Dingsbuch?
Ja.
Naja, die haben jetzt auf jeden Fall so Preise um die 200 Dollar.
Ja, genau. Es ist auch vollkommen in Ordnung, wenn das Team gut ist, ist das auch vollkommen gerechtfertigt. Natürlich keine 1 Million Dollar, das heißt übrigens Simple Builder, irgendwie Multipurpose WordPress-Team.
Ja, da braucht man ja nur eins verkaufen oder so.
Ja, da steht 42 Sales, aber ich nehme an, die wurden gemacht, bevor der Preis auf die 1 Million gesetzt wurde.
Ja. Wenn du in die Kommentare schaust, dann siehst du so vor 11 Monaten der Kommentar und der.
Ja, auf jeden Fall. So, ja, ich möchte mal ein Update haben. Ja, dann...
Ist das, genau, ist das 1 Million jährlich dann oder wenn man Updates haben?
Ja, stimmt, genau. Nee, bei ist ja sowieso bei denen sowieso immer alles, du kaufst es einmal, ich kaufst dann Support dazu, weil die Frage ist, wie teuer ist dann der Support?
Ja, ja, wahrscheinlich. Vielleicht gibt es dann beim zweiten Jahr einen Discount 500.000 oder so.
Das könnte auch sein, ja.
Ja. Also für 375.000 Dollar kann ich den Export auf den Support auf 12 Monate erweitern.
Steht das tatsächlich da? Stimmt. Du kannst, also du sparst halt auf jeden Fall 500.000. Steht da.
Ja, ist ja nicht schlecht.
Alles klar. Also so viel habe ich noch nicht gespart. Ja, so viel hab ich vorher noch nicht gespart. Also bei irgendwas.
Aber ich habe gelesen in den Kommentaren, der gibt Rabatt zu 99% oder so. Also kannst du auch für 1.000 Euro dann, ne?
Oh, das ist ja ein Schnäppchen. Das
ist ja auch schon günstig. Ja.
Auf jeden Fall. Oh. Bei wem hat das denn jetzt geklingelt?
Ich war das.
Ach, nee. Egal. Damit haben wir die News durch. Ich mache jetzt mal ganz kurz einen Stopper. Das hört ihr jetzt alle nicht, aber wir machen jetzt mal kurz den Security-Part. So. Ach ja, jetzt sind wir wieder alleine, Marc. Hi.
Hi.
Na, wie geht's?
Gut, danke.
Das ist schön, das war mein Handy. Hast du auch was zu sagen?
Das Handy hat bestimmt was zu sagen.
Ja, ich muss das mal auf leise stellen, ich bin so blöd und hab das vergessen. Aber egal, wir machen einfach mal weiter. Marc, was hast du uns für Themen mitgebracht dieses Mal?
Ja, ich habe ein großes, spannendes Thema mitgebracht. Und zwar alles rund um W3 Total Cache. Ist ja eines der beliebtesten Caching-Plugins für WordPress. Etwas mehr als 1 Million aktive Installationen. Und da gab es vor rund 10 Tagen eine schöne Sicherheitslücke, die bekannt wurde. Eine Cross-Site-Scripting-Lücke, die zumindest nicht kurzfristig geschlossen wurde. Denn man wusste und weiß, dass dieses Plugin nicht mehr so richtig gepflegt wurde. Es hatte ein halbes Jahr lang kein Update bekommen und davor fast 2 Jahre lang keins.
Wer macht denn das Plugin überhaupt?
Wie heißt denn der Autor? Ich habe den Namen schon wieder vergessen. Der Frederick irgendwas.
Ah, okay. Der macht das dann praktisch alleine. Es ist jetzt keine Firma, die dahinter
steht. Da steht schon eine Firma hinter. Okay. Also er verkauft eine Pro-Version und verkauft Support und so.
Oh.
Ist also schon, ja, sonst, wenn man so ein großes Plugin hat, lohnt sich das ja, ne? Hatte aber irgendwie längere Zeit kein Update gefahren. Weswegen auch schon auf WP Tavern er mal erzählen musste, dass er das Plugin nicht aufgegeben hat. Also es rumorte schon so sehr in der WordPress-Welt, dass man das auf WP Tavern dann sich davon distanzieren musste. Also
okay, ich finde es schon auch sehr ungewöhnlich, dass man wirklich, wenn man damit auch noch Geld verdient, mit dem Plugin ein halbes Jahr kein Update mehr rausbringt. Das ist schon sehr ungewöhnlich, ja.
Das ist ungewöhnlich und das war auch schlecht. Insbesondere war schlecht, dass nachdem diese Sicherheitslücke bekannt wurde, sie auch nicht kurzfristig geschlossen wurde. Was natürlich den Eindruck weiter verstärkt, dass dieses Plugin nicht mehr so richtig gepflegt wird. Und das ist natürlich ein Problem. Parallel dazu gab es schon etwas länger einen Fork des Plugins auf GitHub, wo so ein paar Community-Leute sich zusammengefunden haben und neben dieser Sicherheitslücke, die sie geschlossen haben, relativ kurzfristig, auch zum Beispiel PHP-7-Support eingebaut haben. Und sie hatten wohl auch angefragt, das Plugin zu übernehmen beim WordPress-Team. Was man wohl kann, dass man sagt hier, ich möchte dieses Plugin, welches nicht mehr gepflegt wird, jetzt als neuer Autor übernehmen. Das wurde aber vom WordPress-Team abgelehnt, also vom WordPress-Org-Team. Und ja, also es gab diesen Fork parallel, da war das alles drin gefixt. Und dann wurde vermutet, dass es noch weitere Sicherheitslücken gibt.
Okay. Aber wenn die doch jetzt geforkt haben, warum haben die denn keinen Pull-Request gemacht? Da würden sie ja sehen, ob das jemand das nimmt. Oder haben die einen Pull-Request gemacht?
Na, sie haben wohl versucht, diesen Autor, diesen Frederick zu erreichen und haben es nicht geschafft. Also er hat nicht reagiert. Und deswegen gab es diesen Pull-Request, diesen Fork halt insgesamt überhaupt.
Ah, okay, alles klar.
Weil es keine Reaktion gab.
Gut.
Und dann, nachdem alle Leute, inklusive auch ich, davon abgeraten haben, das Plugin weiter zu nutzen, wenn es kein Update gibt, offene Sicherheitslücke, ist schlecht. Ich habe zum Beispiel bei meinen Kunden kurzfristig die Sicherheitslücke selbst gefixt, um erstmal ein paar Tage Luft zu gewinnen. Und dann gab es aber plötzlich ein Update.
Okay.
Dann kam ganz plötzlich ein Update raus. Und dieses Update war zwar von Version 0.9.4.1 auf 0.9.5, also kein offizieller großer Sprung, aber enthielt massig Änderungen. Und neben diesem einen Fix für bekannte Sicherheitslücke noch Fixes für vier weitere Sicherheitslücken, die offensichtlich bekannt geworden sind und dem Autor bekannt waren. Und damit wäre jetzt auch wieder alles gut. Also man hat halt ein Plugin, welches wieder ein Update bekommen hat. Allerdings war es so oder ist es so, dass mit diesem Update relativ viele Benutzer Probleme hatten oder haben. Aus Kompatibilitätsgründen. Es ist wohl im Hintergrund extrem viel an diesem Plugin geschraubt worden. Ganz viel Code geändert worden, ganz viele neue Features eingebaut worden noch. Es sieht also so aus, als wäre das ein massiver Umbau des Plugins, der schon eine ganze Zeit im Hintergrund vorbereitet wurde. Und der ist dann vielleicht relativ kurzfristig veröffentlicht worden, weiß ich nicht, ist Spekulation. Und deswegen gab es relativ viele Probleme beim Update. Mittlerweile gab es nochmal eine Korrekturversion, noch ein Update, sodass wohl die meisten Probleme auch schon wieder behoben sein sollen, die hauptsächlich dann zutage traten, wenn andere Plugins auf Funktionen von W3 Total Cache zugegriffen haben, die es dann mit der neuen Version irgendwie nicht mehr gab oder die anders funktioniert haben.
Okay. Was war jetzt die große Sicherheitslücke, von der dann die Rede war?
Die große berühmte Sicherheitslücke war eine Cross-Site-Scripting-Lücke, die so trivial wie böse ist. Es gibt in dem Plugin oder es gab in dem Plugin ein Formular, ein Kontaktformular für Support, und in dieses Formular wurden einige Hidden Fields eingebaut mit Daten zum Plugin, zur Verwendung. Und diese Felder waren nicht escaped, sodass man über dieses Formular innerhalb des Plugins halt Daten einschleusen konnte.
Okay. Also das Ganze hört sich ja so ein bisschen danach an, als ob die tatsächlich an dem großen Update geschraubt haben, dann wahrscheinlich deshalb ein halbes Jahr nicht mehr abgedatet haben. Das passiert zum Beispiel, wenn man nur einen Branch benutzt bei GitHub. Das passiert dann sehr schnell, wenn man nicht parallel entwickelt und die Sachen dann zwischendurch wieder reinschiebt. Und dann daraufhin ist dann der Fehler entstanden.
Und man konnte so schnell offensichtlich kein Update nachschieben, um die reine Sicherheitslücke zu fixen, eben weil man da
mittendrin war. Ja.
Mittendrin war. Ist es natürlich auch, klingt ein bisschen mittelprofessionell. Also deswegen bin ich immer noch kritisch, was dieses Plugin angeht. Es ist natürlich, die Sicherheitslücken sind jetzt erstmal gefixt. Es gab ein aktuelles Update und grundsätzlich bei allen meinen Kundenseiten läuft auch, die das Plugin eingesetzt haben, läuft das auch immer noch problemlos. Aber ich bin insgesamt etwas kritischer bei der Verwendung dieses Plugins und würde es jetzt nicht mehr uneingeschränkt empfehlen. Es gibt natürlich auch einige Mitbewerber, Konkurrenten, sowohl kostenlose als auch kostenpflichtige.
Ja.
Unter Umständen macht es Sinn, aufgrund der Veröffentlichungspolitik und all dem, was da so abgelaufen ist, zumindest etwas vorsichtiger mit diesem Plugin zu sein und es nicht mehr uneingeschränkt und andauernd einzusetzen.
Gut, dann sind wir da jetzt auch schlauer. Wir sind leider schon bei 7 Minuten.
Wir sind raus.
Ich danke dir wie immer, Marc. Dann sprechen wir uns dann in 2 Wochen wieder.
So ist es.
Alles klar. Dann vielen Dank.
Bis dann. Gerne. Bis dann.
Tschüss. Ciao. So, das war der Security Park Part. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Ich höre, ihr seid alle begeistert.
Ja.
Ich hoffe, ihr habt das jetzt auch verstanden, was jetzt passiert ist. Wir haben ein Hauptthema heute. Es gab einen großen Artikel von Pippins Plugins. Ich weiß jetzt selber den Namen von dem Kerl nicht, aber der Mann macht sehr viel mit Plugins. Und er hat einen Artikel geschrieben über Page-Builder und hat sich mal alle Page-Builder vorgenommen, die es so die er so gefunden hat, sagen wir mal so, und die ganz großen Page-Builder und so weiter. Und hat einen extrem langen Artikel darüber geschrieben. Also Felix hat mir gesagt, der hat um 2 Uhr nachts angefangen. Wollt ihr mal eben kurz lesen? Wann warst du fertig, Felix?
Ja, so um kurz nach 3 bin ich dann schlafen gegangen.
Ja, deshalb habe ich
nicht damit gerechnet.
Also er ist wirklich extrem lang und ich habe ihn heute Morgen auf jeden Fall nicht mehr geschafft zu lesen. Aber ja, Felix, was ist denn da, was hat er denn da geschrieben alles und welche Page-Bilder ging es und ja, überhaupt, was hat er da geschrieben?
Also es war ja alles entstanden, als er vor ein paar Wochen vor oder so dann mal so ein Twitter ja, fast Shitstorm, würde ich mal sagen, gemacht hat gegen Page-Bilder oder dass die Page-Bilder einfach nicht gut sind, die er benutzt hatte. Und dann haben aber eben viele Leute darauf reagiert, also viele haben zugestimmt, aber auch einige haben halt Page-Bilder eben eben genannt, die ihrer Meinung nach besser gut sind oder so. Und er hat dann eben festgestellt, er kennt ja auch viele gar nicht und hat sich dann mal eben ausgiebig damit beschäftigt. Und alle möglichen Page-Bilder, die dann eben Leute vorgeschlagen haben, getestet in diesem Artikel. Ist wirklich jeder einzelne, also es sind, glaube ich,
10 Stück oder so.
Weiß gerade nicht, auf jeden Fall gut 10 Stück oder so hat er da beschrieben. Und er hat halt dann für jeden Page-Builder, hat jetzt beschrieben, er hat geguckt, wie leicht sie zu benutzen sind, wie gut halt die Oberfläche, das tatsächliche Aussehen später widerspiegelt. Auch dann eben für ihn sehr zentral, wie sehr das, ob wenn man den Page-Builder abschaltet, ob der Inhalt dann noch verfügbar ist oder ob dann einfach alles kaputt ist. Also eben so dieses sogenannte Content-Log, also dieses Login, dass man nur dieses Plugin dann verwenden kann. Dann eben auch noch das Filter, dass wenn irgendwelche anderen Plugins The Content zum Beispiel filtern, da hat er wohl eine Erfahrung gemacht, dass sehr viele Page-Builder da dann irgendwie auch Probleme haben, also einfach Kompatibilitätsprobleme mit anderen Plugins. Darauf hat er dann an jedem Page-Builder überprüft und ja, und auch, also nicht nur The Content, dann auch generell andere Kompatibilitätsprobleme mit Plugins. Okay. Das waren so die 5 großen Punkte, die er dann hat. Und da hat er eben dann zu jedem Page-Builder das entsprechend beschrieben. Okay. Er hat dabei, glaube ich, nur Page-Builder getestet, die wirklich eigenständige Plugins sind, also die nicht ein Theme benötigen. Also oder nicht in ein Theme direkt integriert sind, sowas gibt's ja auch.
Aber der hat jetzt nicht gesagt, so hier Page-Builder sind generell alle Schrott oder sind einfach, also Page-Builder sind doof.
Er hat es vorher sozusagen vermutet, aber er hat dann auch gesagt, okay, vielleicht kann ich mich ja eines Besseren überzeugen. Also ja.
Okay, also was ich noch gesehen habe, der hat halt das Problem irgendwie, wie gesagt, dass er die ganzen Plugins hat. Und eigentlich immer die Probleme hat, also die meisten Fragen im Support, die meisten Probleme im Support hat, das sind irgendwie so Sachen, so Inkompatibilität mit Page-Bildern.
Ja, genau, also das war ja eben auch dann ein Punkt, also dass er geguckt hat, wie sehr, ob für jeden Page-Bilder halt, wie kompatibel der mit Plugins ist oder halt, ob der da irgendwas macht. Vor allen Dingen eben mit The Content, weil es ja ganz viele Plugins gibt, die da was filtern und irgendwas anhängen. Und wenn da der Page-Builder Mist macht, dann wird das einfach ignoriert, dann, was das andere Plugin macht.
Okay. Und was ist jetzt, wie steht es eigentlich um die meist eingesetzten Page-Bilder, da wie zum Beispiel Visual Composer? Das ist ja der, den ich fast überall antreffe, wenn ich irgendein Theme irgendwie habe, was irgendwie bepackt ist mit einem Page-Bilder.
Ja, also ich würde halt sagen, dass, also jetzt auf alles hier einzugehen, würde auf jeden Fall den Rahmen sprengen, aber kann man den Artikel mal durchlesen, wenn man da mehr Interesse hat. Er hat auf jeden Fall. Im Endeffekt ist er bei 3 Page-Bildern dann hängen geblieben, im Endeffekt hat er gesagt, dass 3 Page-Bilder seiner Meinung nach besser sind als die anderen Page-Bilder, die er getestet hat. Und das war eben der Beaver-Builder, der ist ja recht bekannt mittlerweile.
Der hatten wir auch schon mal darüber gesprochen, ja.
Genau, dann und dann noch 2 andere. Das eine heißt Taylor und das andere heißt Poodle Page-Builder. Das sind 2 Sachen, von denen ich noch nie gehört habe, aber die scheinen auch, also die sind nach seinen Bewertungskriterien eben auch, hat er wenig zu bemängeln gehabt.
Okay.
Also ich meine, ich kenne die halt nicht, ich kann da jetzt auch nicht so viel zu sagen gerade.
Also ich war jetzt auch sehr überrascht, als ich dann da reingeschaut habe und die Liste an Page-Bildern gesehen habe. Also da war ich auch sehr überrascht, wie viel es da eigentlich letzten Endes gibt irgendwie. Und
es gibt ja auch noch mehr, das waren halt nur diejenigen, die er kannte oder die ihm von irgendwelchen Leuten gesagt wurden, ne?
Genau.
Gibt sicherlich noch mehr irgendwo, irgendwie.
Genau.
Aber eine richtige Liste ist das jetzt auch nicht, oder? Die ist nur so im Text versteckt.
Doch, er hat da am Anfang eine Liste, vor allem von allen, die er getestet hat.
Ja.
Wo? Here are the Plugins
in dem Artikel.
Ach so, ich bin noch bei WP Tavern.
Ach so, ja, genau. WP Tavern hat das zusammengefasst, also wenn man nur die Kurzversion lesen will, dann. Es dauert halt echt lange, das zu lesen.
Okay, aber mich würde trotzdem mal interessieren, irgendwie, ich weiß nicht, also jetzt der am meisten eingesetzte, die am meisten eingesetzten Page-Bilder, wie die so abgeschnitten haben. Hast du da irgendwie eine Ahnung, ob das jetzt extrem schlecht war oder weil so Beaver-Bilder zum Beispiel findest du jetzt nicht unbedingt beispielsweise bei Theme Forest in den Themes.
Ja, was heißt, ich weiß jetzt auch nicht, welche wirklich die meist eingesetzten Page-Bilder sind. Da gibt es ja, ich weiß nicht, ob es da Statistiken drüber gibt.
Ja, ich sag mal, Visual Composer ist ja, denke ich mal, wahrscheinlich allen Begriff. Also das ist wirklich ein Ding, was ja, wie gesagt, fast überall mit drin ist und wo sich jeder regelmäßig drüber aufregt. Da müsste man dann nochmal nachgucken anscheinend.
Also was er bei Visual Composer sagt, ist eben, dass du eben, wenn du Visual Composer benutzt, du eigentlich kaum noch davon wegkommst, weil die da, also wenn du den deaktivierst, dann hast du eben dein Shortcode-Massaker. Spaghetti, ja.
Eine andere Sache ist halt, dass er hier sagt, dass Visual Composer sich halt so auch jetzt optisch oder UI mit der UI nicht wirklich gut in WordPress einfindet. Das ist ja auch was, wo man schon mal öfters drüber geredet hat. Also er sagt halt auch, er merkt dann auch an hier, dass er sein persönlicher Eindruck ist, dass die meisten Plugins, die sich nicht da. René?
Nein, hast. Okay. Was hat.
Sehr gut.
Die Aufnahme. Okay, alles klar, wunderbar. Gut.
Wollte ich gerade sagen, er sagt halt, dass die meisten Entwickler oder die meisten Plugins, die nicht denen egal ist, ob sie sich da in WordPress in die UI einbinden oder. Bei denen ist es generell eher so, dass die sich nicht dafür interessieren, eine gute User Experience zu bieten. Aber es ist halt immer so die Sache, warum soll man sein eigenes Interface bauen, was irgendwie ganz anders aussieht, wenn man sich stattdessen auch in WordPress wirklich einbinden könnte.
Also bei den Dingern, also bei denen.
Der Visual Composer war zum Beispiel so ein Fall, sieht anders aus als der Rest von WordPress. Das passt sich da nicht rein. Also,
das heißt, die achten dann auch nicht auf das andere, auf den Rest von WordPress, sich auch tatsächlich so einzufügen, wie es dann für WordPress sich gehört, eigentlich.
Ja, genau.
Ja.
Also das, was ja im Endeffekt auch den Nutzer, oder man merkt halt direkt, ja, das ist jetzt hier irgendein Plugin, das macht sein eigenes Ding und ist halt auch vielleicht nicht unbedingt so benutzerfreundlich dadurch. Oder?
Ja, der Visual Composer hängt sich aber, macht auch zu sehr seine eigene Sache. Ne? Zum Beispiel, dass der da auch die Sachen in die Metadaten haut. Oder, nee, was war das, Shortcode? Irgendwas macht ja komisch, dass du das dann, wenn du den ausschaltest oder das Theme wechselst, wenn das ein Theme ist, was den drin hat, dann ist dein ganzer Content nicht mehr abgreifbar. Das ist
ja genau das,
was
ich
gleiche, David, dass das. Ja, das ist furchtbar. Also, ich habe mal irgendwann mal, als Sven den Brave Builder rausgehauen hat, habe ich mir
Beaver Builder
mal angeschaut. Beaver Builder, ne? Brave Builder. Den fand ich eigentlich so ganz gut, weil da kam auch einigermaßen ordentliches HTML, die User UI war ganz, ganz brauchbar und der macht halt nicht so einen Scheiß wie der Visual Composer, dass du den Content danach nicht mehr benutzen kannst.
Ja, das, was du gerade gesagt hast, das finde ich auch, das mit dem HTML, das finde ich auch noch was, das hätte ich jetzt persönlich noch interessant gefunden, wenn hier der Pippin das in dem Artikel auch noch mit eingebunden hätte in seinem Test. Also es gibt eben ja viele Page-Builder, wie du auch schon gesagt hast, dass da bei denen einfach 20 verschachtelte Diffs ohne großen Sinn rauskommen. Ja. Das ist jetzt was mich persönlich auch noch stört bei vielen Page-Bildern. Also das hat er jetzt hier nicht beachtet.
Es gibt noch so ein Plugin, wo das passiert. Creative Forms.
Ja, kann sein.
Das ist auch furchtbar. Das Tool,
ja, muss Creative Forms ist cool. Ne?
Weißt du, ja, muss Creative Forms nehmen.
Kannst du nicht sagen. Aber
ja, auf jeden Fall, ich meine, das ist schon ein sehr ausführlicher Test. Er sagt doch selber, sein Testverfahren ist jetzt wahrscheinlich nicht eine vollständige Liste. Das hätte ich persönlich noch einen interessanten Punkt gefunden und wahrscheinlich gibt es da auch noch andere Sachen. Aber es war schon ziemlich ausführlich. Ja, genau, sowas auch noch. Ja.
Also die Top 3 werde ich auf jeden Fall, also ich meine, einen kenne ich ja schon, aber die anderen beiden werde ich mir auf jeden Fall auch nochmal anschauen. Also ich finde das ganz interessant. Also die Diskussion läuft ja meistens so, dass die Leute meistens sagen, so ich hasse Page-Builder und da hatten wir auch so schon mal drüber gesprochen, aber das ist, also in meinen Augen ist es die Frage, die Qualität des Page-Builders ist entscheidend und nicht, ob ein Page-Builder das richtige Mittel der Wahl ist oder nicht. Also
Was ich da persönlich noch finde, man kann auch noch einen Unterschied machen, ob du, ich finde halt, viele Page-Builder sind so die eierlegende Wollmilchsau irgendwie, ne? So dass man da, du kannst da halt den Inhalt gestalten, aber du kannst da auch alles stylen. Du kannst da irgendwie dann deinen Inhaltsbereich rot machen oder so und so Leute, die dann da, also so Leute können einfach innerhalb von einer Minute ihre Seite komplett hässlich machen, wenn die jemand vorher vielleicht sogar schön designt hat oder wenn die irgend schönes Theme benutzt oder so. Und ich finde, gerade dieser optische Teil, meiner Meinung nach, sollte irgendwie, das Theme sollte den Page-Builder supporten oder jemand, der das für jemanden entwickelt, sollte dann diese Module auch stylen können, wie auch immer der Page-Builder funktioniert. Also ich finde halt, dass ein Page-Builder nur den Inhalt regeln sollte, eben diese Layout-Boxen und sowas, aber nicht, wie das aussieht. Das sollte irgendwie das Theme machen. Das ist sowas, was mich an Page-Bildern, an den meisten Page-Bildern generell stört.
Das ist ja beim Visual Composer so, da habe ich ja so unglaublich viele Elemente, die ich dann tatsächlich dann in meine Seite einfügen kann irgendwie. Das wird aber auch echt schwierig dann für die Theme-Entwickler, dem irgendwie überhaupt nachzukommen. Da kann ich ja dann
natürlich,
Social es gibt keine Bereich etliches einzufügen oder ne, wie auch immer. Also ich habe da hunderte von Buttons irgendwie, was ich dann da hinzufügen kann, eine Tabelle oder nochmal anderen Content, andere Typen von Inhalt und so weiter. Also es ist ein bisschen overdosed alles.
Also ich finde halt cool, wenn man so einen Page-Builder hat, der wo dann jemand einen Theme-Entwickler vielleicht einmal dann engagiert, sich dem das Theme zu bauen und denen dann auch diese Module eben zu stylen, dass er dann danach, wenn das einmal fertig ist, dass der Nutzer dann einfach sich das so schön da einfügen kann, wie er gerade will und so, aber er dann nicht da sich eben das auch noch stylen muss und dadurch dann sich irgendwie die Seite hässlich macht. Und das ist, ich finde, dadurch werden auch viele Page-Builder überladen irgendwie. Also ich finde, es sollten Content-Builder sein, nicht einfach den ganzen Style da auch noch abdecken.
Ja, aber das heißt aber eigentlich prinzipiell, wenn das Theme das abdecken muss, dann muss es immer ein Theme zum Page-Builder geben. Also ein was dazugehört,
also
ist ein Bundle oder sowas, aber das ist immer dasselbe Theme, oder?
Nee, ich denke einfach, klar, das ist aufwendig dann, weil du kannst ja nicht beim Theme jeden Page-Builder supporten, aber man kann einfach sagen, ja, wenn, was weiß ich, es gibt irgendeinen ganz erfolgreichen Page-Builder und dann sagst du als Theme, ja, dann mach ich jetzt mal so, dann als Theme-Entwickler sagst du dann, okay, ich baue jetzt ein Theme, was diesen Page-Builder supportet und style da entsprechend irgendwelche Templates für diese Module und dann kann der, ich finde einfach, das sollte getrennt sein, dass der Nutzer da nicht irgendwie im Style
rumfuchteln kann. Das könntest du ja machen, ne?
Ja, oder, also wenn man, es muss ja auch nicht in einem Public-Theme sein, auch einfach für ein Projekt, für einen Kunden oder so, dann, dass da jemand das designt und dabei den Page-Builder unterstützt.
David, wolltest du gerade auch was dazu sagen?
Ja, genau.
Ja, es hakt nur gerade ein bisschen bei mir, ich komme nicht ganz mit. Aber im Prinzip kannst du es doch mal, also könntest du es ja machen, du könntest doch ein Theme schreiben und dann sagen, irgendwie, keine Ahnung, ich hau alle Style-Sheets raus vom Visual Composer und theme mir das halt selbst durch. Also viel Spaß dabei, aber muss doch gehen.
Ja. David?
Ja, also ich habe es aber aufgenommen. ja, verdammt.
Unsere Verbindung nach Griechenland ist ein bisschen problematisch gerade. Jetzt wollte der Außendienstreporter David Rehmer nochmal was erzählen.
Ja, also David, du wolltest irgendwas drauf sagen.
Nee, ich meinte halt nur prinzipiell, könntest du doch als Theme-Autor sagen, okay, ich unterstütze jetzt den Visual Composer, ja? Ich hau alle Styles und so mit WPDQ raus, also müsst ihr hoffentlich gehen beim Visual Composer und style dann die ganzen Klassen von dem selbst durch. Also viel Spaß dabei, aber ich meine, es müsste gehen, oder?
Ja, genau, aber ich denke, der ist nicht, aber wenn du schon das sagst, dass man dann irgendwas dequeuen muss, dann der ist halt nicht optimiert darauf, dann wenn man sowas machen muss. Also ich finde halt so, der sollte dann auch überhaupt keine in der UI einfach gar keine Style-Funktionen bieten. Also so ein Page-Builder, dass du, weil das eben der Theme-Entwickler macht, stylen soll. Das,
ja.
Klar, also das, was du meinst, so das ist ja auch ungefähr der Gedanke, dass das Theme das muss.
Und der Visual Composer beispielsweise bringt eigene Styles mit.
Ich denke, fast jeder Page-Builder macht das, also ohne
zu viel zu kennen. Ja, schon allein, dass du Rose hast. Also ich meine, schon allein, dass du Rose hast. Und das macht ja auch Sinn, also dass du oder Columns hast. Und das macht ja auch Sinn. Also ich meine, du willst ja als Plugin, dass es in jedem Theme eigentlich einsetzbar ist. Das ist ja die andere Sache. Was ich habe ein schönes, also jetzt als Anwender, ich habe irgendwie ein schönes Theme, das kann aber keine Spalten. Und dann hole ich mir halt einen Page-Builder und der macht mir zumindest die Spalten. Wenn genau. Die jetzt sagen, und dann brauchst du ja, dann muss der Page-Builder.
Ja, genau, aber ich finde, ein Page-Builder müsste irgendwie das einfach so dann so haben, dass dann ein Theme, wenn es sagt, ich will das extra supporten, ja, dass du das alles anpassen kann, so dass es ins Theme sich einintegriert. Also das dann.
Was ich Add Theme Support.
Genau. So. Und auch was da für mich immer so eine Idee ist, wenn du jetzt, sagen wir, du hast ein Theme, was auf irgendeinem bestimmten Grid basiert, was weiß ich, Bootstrap oder so, und dann hast du da den Page-Builder, der irgendwelche eigenen Grid-Klassen hat. Warum? Also hast du so zwei Grid-Systeme da drin. Das ist zum Beispiel auch so ein bisschen bescheuert dann, finde ich. Und in dem Fall, finde ich, könnte man dann, wäre es cool, wenn du als Theme-Entwickler einfach sagen kannst, ja, anstatt da die von dem Plugin zu benutzen, benutze als Grid-Klassen die diese bestimmten Klassen, dass man das einfach als Programmierer da reinfiltern kann.
Das wäre interessant. Das habe ich ja noch nie geschaut, ob man das eigentlich kann. Das müsste man mal. Also vielleicht. Ja.
Also ich habe auf jeden Fall so die Page-Builder, die ich benutzt habe, mal, da ging das nicht. Also deswegen keine Ahnung, ich kenne da auch nicht viele, aber das war was mich gestört hat.
Kennt ihr das System, wie es bei BuddyPress funktioniert irgendwie? Also da ist das ja auch so, die bringen eigentlich ein eigenes Design mit. Das liegt dann da bei denen in deren Template-Verzeichnis. Sie suchen ja dann auch nach den entsprechenden Templates immer. Und sobald man Theme hat, was das BuddyPress supportet, werden dann halt eben die Theme-eigenen Dinge dann halt einfach genommen.
Also genau, genau.
Finde ich auch nicht schlecht, so wie die das machen.
Ja, genau. Also so sollte, finde ich, das auch in einem Page-Builder laufen. Das haben ja viele Plugins, dass die so sagen, dass die ihre eigenen Sachen haben, aber man kann es im Theme überschreiben. Bei da Page-Builder müsste halt das noch, glaube ich, etwas weitergehen, weil es eben sehr weitreichend ist. So ein Plugin wie BuddyPress hat ja irgendwie einen speziellen Zweck. PageBuilder kann ja überall auftauchen, aber ja, das ist so, würde ich auch sagen. Ja. Das so in die Richtung sollte es gehen.
Okay. Du hattest doch auch irgendwas, wo du gerade daran rumprogrammierst, oder nicht? Mal wieder.
Ich wollte nämlich vorgreifen. Das war sozusagen mein Plugin-Pick, aber der sich zu den Page-Bildern da anschloss. Also weil ich gerade da mit dem Layouter halt rummache, das ist nicht, ja, sozusagen ein neuer Page-Bilder, aber was halt ganz cool ist jetzt, also der hat sozusagen, der kommt ohne Module, sondern es ist gedacht für Entwickler, also wenn du jetzt dein eigenes Theme oder so entwickelst, dann kannst du eben da genau das machen, also du kannst als Theme-Entwickler schnell ein paar Module zusammenkloppen. Und das Plugin selbst, der Layouter, übernimmt sozusagen nur die Verwaltung oder so. Oder was es drin hat, ist die Spaltendarstellung und solche Sachen. Aber es gibt eben keine Module. Und das ist eigentlich ganz cool realisiert. Also du nimmst die Daten, also es basiert auf Advanced Custom Fields, was sozusagen die Datenverwaltung dann mehr oder minder übernimmt. Und dann klopfst du da schnell halt deine Module zusammen. Und das ist halt ganz cool, wenn du selbst halt ein Theme für einen Kunden jetzt entwickelst, also bei dem, ja, und du relativ genau weißt, der braucht halt diese und jene Sachen immer wieder. Und dann kannst du ihm halt schnell ein paar Module zusammenkloppen, dass er da seine Seiten eben entsprechend zusammenbasteln kann. Und hast halt zum Schluss, hast volle Kontrolle halt über das HTML, was zum Schluss rauskommt. Und ja, da war ich sehr glücklich, als ich sehe. Also das funktioniert ganz gut eigentlich, dieses Layout.
Ja, das klingt, finde ich schon ganz gut. Also ist ja halt irgendwas, was ich glaube halt, diese Page-Builder, die es gibt, die sind meistens, die richten sich nur an Anwender und wollen, dass Anwender dann alles damit machen können. Und aber eigentlich finde ich, ein Page-Builder sollte auch so sein, dass der für den Anwender gut ist, für den Entwickler cool ist, für den Designer cool ist, einfach so, dass er irgendwie so das Mittelding für alle trifft oder so, würde ich jetzt sagen.
Ja, also Resümee wäre für mich eigentlich auf jeden Fall, auch nach dem, was dann dieser Pippins-Plugins-Mensch dann da geschrieben hat, dass Page-Builder eigentlich nichts Schlechtes sind, wenn sie ihren Dienst richtig machen, beziehungsweise wenn sie sich dann auch gut in WordPress einfügen. Und das tun anscheinend wohl ein paar. Die Top 3 werde ich auf jeden Fall in den Shownotes verlinken. Die können wir dann alle mal ausprobieren. Also ich werde auf jeden Fall die anderen beiden definitiv dann vielleicht gleich sogar schon noch mal reinmachen. und die mal austesten und dann mal schauen, was sie so können. Und ja, dann hätten wir das Thema. Moment.
Ja, mal sehen, was da jetzt so passiert. Also wäre jetzt mal auch interessant, inwiefern sich die Page-Bilder, die da kritisiert wurden, vielleicht verändern.
Ja,
also
vielleicht
das sieht ja so aus. In den Kommentaren kannst du lesen, dass sie da schon drauf reagieren wollen.
Ja, also genau. Ist halt die Frage, wie sehr das möglich ist. Also manche sind wahrscheinlich auch so in irgendeine bestimmte Richtung, dass es schwer ist, da rauszukommen. Aber bin mal gespannt.
Ja, also ich denke mal, also die hier Visual Composer wird wahrscheinlich viel Schwierigkeiten haben. Aber die sind ja letzten Endes eigentlich auch überall in den Themes schon mit drin. Irgendwie vielleicht tut sich dann da mal irgendwann ein bisschen was. Aber die Sachen, die kritisiert wurden bei einigen, da haben sich dann auch die Entwickler drauf gemeldet. Teilweise sind die Probleme, die da beschrieben wurde, in der jetzigen Version schon gepatcht. Also das fand ich eigentlich, das ging anscheinend ziemlich zügig. Die Leute haben sich das anscheinend zu Herzen genommen und das dann auch geändert und mal abwarten, welche Richtung das geht. Weil ich finde es generell toll, dass die Diskussion wegen der Page-Bilder mal angestoßen wird. Und das bringt die Leute auch vielleicht auch mal darauf, anständige Page-Builder zu benutzen, beziehungsweise dass die Entwickler, die solche Seiten auf die Beine stellen, für Leute, die vielleicht dann ihre Inhalte später selber verwalten wollen, auch dann mit richtigen Page-Bildern auszustatten, das wäre natürlich schon mal ein toller Fortschritt.
Ja, ich habe vor 2 Monaten mal angefangen, einen zu machen. Da hat mich gefreut, dass da jetzt so ein riesen Feedback kommt. Also über Page-Builder generell. Dann weiß ich, was ich machen muss.
Also du hast angefangen, einen Page-Builder zu bauen. Das sollte dich jetzt auf jeden Fall weit nach vorne bringen, oder?
Genau, das wird noch 1000 Jahre dauern, bis er fertig ist, aber ja.
Ah, das kennst du ja.
Auf jeden Fall hat mich das vorangebracht.
Ja, das auf jeden Fall, definitiv. Das macht einen dann auch auf ein paar Sachen aufmerksam, auf die man vielleicht nicht gedacht hat. Also ich bin mal gespannt, sobald du deinen Page-Builder draußen hast, dann hast du ja einen neuen Plug-in-Pick hier.
Ja, ich nicht.
Ja, dann nehme ich den halt wieder. Ja. Ja, das war's zum Thema Page-Builder. Dann kommen wir. Ich habe jetzt noch eine Sache. Ich habe hier einen Artikel von einem WordPress-Blog. Wer hat den denn hier reingemacht?
Ich.
Dann
schon wieder. Oh. Ich
Namen dann kann ich Leute direkt sagen, sag mal was dazu. Dann sag doch mal was dazu.
Es gibt jetzt einen Artikel, den fand ich einfach nur sehr lustig zu lesen. How it feels to learn JavaScript in 2016. Also wir sollen ja alle JavaScript lernen, aber es kommt jeden Tag gefühlt irgendein neues Framework raus, was immer noch besser ist als das vorherige und man muss alles kompilieren und lest einfach den Artikel, ich fand ihn sehr lustig, er ist total verwirrend und danach hat man keinen Bock mehr, JavaScript zu lernen.
Das ist natürlich sehr motivierend. Danke, Felix.
Nein, aber es steckt halt auch Wahrheit da drin. Ne? Also ist cool geschrieben.
Okay.
Einfach zum Thema, dass JavaScript, klar, man soll JavaScript lernen, aber irgendwie, da gibt es einfach so viele Möglichkeiten und nichts spielt zusammen und wenn du ein System gelernt hast, ist schon das Neuere viel besser und man muss wieder das Nächste lernen.
Ja gut, das ist natürlich traurig, aber jetzt mal im Ernst, also derjenige, der es geschrieben hat, der hat Netscape nicht mehr kennengelernt und Microsoft damals, oder? Also JavaScript war früher definitiv eine Katastrophe, weil man das für jeden Browser nochmal parallel schreiben
muss. Okay, das ist ja, das stimmt. Aber
okay, klar,
da kommt aber sehr viel, ja. Aber jQuery ist ja auch, wenn du den Artikel liest, dann kommt auch jQuery. jQuery ist ja so 2006 oder wie alt das ist, ich weiß nicht. Man soll ja jetzt coole Frameworks benutzen.
Ja, React oder sowas.
React und Backbone wobei auch Backbone ist auch schon zu alt. WordPress benutzt ja Backbone, aber man soll was Cooleres benutzen als Backbone, zum Beispiel React.
Okay, wann ist React wieder out?
Ja, weiß ich nicht. Wahrscheinlich, ein Jahr noch. Also, weil in einem Jahr bringen irgendwie Google und Facebook und Apple und Microsoft alle zusammen noch ein Framework raus.
Ja, dann werden wir ja sehen. Dann lest euch den mal durch. Wie gesagt, wir verlinken den Artikel wieder bei uns in den Shownotes und damit kommen wir jetzt zu den Terminen. In Kürze gibt es dann noch im Oktober das WordCamp in den Niederlanden. Das ist in Utrecht, soweit ich mich dran erinnere. Das ist vielleicht noch was ihr erreichen könnt. Ansonsten kommt noch das WordCamp Mailand, der Felix und ich düsen darunter. Und ich glaube, Thorsten Landsiesel ist, glaube ich, auch da.
Ne, ich glaube auch.
Ja, hab ich gehört, ja. Und in Sofia gibt es noch ein WordCamp im Oktober. Und natürlich, logischerweise, am Ende des Monats, da werden wir aber bei der nächsten Sendung auch nochmal darauf hinweisen, das WordCamp in Köln, obwohl das ist ja auch schon ausverkauft. Also von daher, ja. Und dann haben wir noch die ganzen Meetups diese Woche. Wir haben die Meetups am Dienstag, den 11. Oktober in Hannover, am 12. Oktober in Freiburg im Breisgau steht hier. Und dann habe ich noch hier WP Meetup Würzburg am Dienstag, den 18. Oktober auf, vom 19 bis 21 Uhr und dann das Meetup in Köln am 18. Oktober. Da haben wir leider parallel noch das Meetup in Düsseldorf. Das ist dummerweise direkt, also parallel, und die Städte liegen jetzt bekanntermaßen auch nicht allzu weit auseinander. Ist auch am 18. Oktober, das wird dann nächsten Monat dann aber anders sein. Das wird am 2. Dienstag im Monat dann in Zukunft stattfinden, damit die dann nicht mehr kollidieren, weil ein paar Leute, die nach Köln gehen, auch nach Düsseldorf gehen. Das wäre dann das zweite Meetup in Düsseldorf. Das erste hat dann vor ein paar Wochen stattgefunden. Dann gibt es noch das WP Meetup in Nürnberg am 20. Oktober mit dem Thema SSL-Umstieg. Ansonsten, wenn ihr da nochmal Details wissen wollt, schaut da einfach auf wpmeetups.de. So, das waren die Termine. Jetzt haben wir nämlich noch die Plug-and-Picks. René, bei dir steht nichts. Fang doch mal an. Aber nee, René ist gar nicht da. Das wusste er wahrscheinlich vorher. Okay, alles klar. Dann machen wir mit Felix weiter. Felix!
Ja, mein Pick ist so ein Plugin. Das gibt es auf GitHub. Das ist irgendwas, ist was für Entwickler. Was finde ich aber ziemlich cool. Von Ashley Rich hat ein Plugin, das heißt WP Background Processing. Und das ist dafür da, um halt irgendwelche Hintergrund, also wie der Name schon sagt, Hintergrundprozesse in WordPress zu realisieren. Also das ist was, wo man als Entwickler drauf aufsetzen kann, ist eigentlich auch deswegen halt eine Library, aber man kann sich es auch als Plugin einfach installieren da auf seiner Seite. Und Hintergrundprozesse heißt also zum Beispiel, wenn ich weil man zum Beispiel ein Plugin hat, wo man Medien in einem externen, bei einem externen, wie nennt man das hier, so ein Storage-System bereitstellt, wenn wie zum Beispiel Amazon. Zum Beispiel Amazon S3 oder Google Cloud Storage. Es gibt ja solche Dienstleistungen, solche Services da, wo man dann eben seine Medien darüber hosten lassen kann. Die ja auch dann bestimmte Vorteile bieten. Und wenn man sowas halt haben will, dann, es gibt ja Plugins in WordPress, die für bestimmte Systeme da sind. Und da kann man zum Beispiel dann, wenn man in seinem Plugin dann einbauen will, dass man solche Riesenprozesse wie alle seine Mediendateien zu diesem Dienst zu migrieren, das sind ja Sachen, wenn du einmal auf den Button klickst und dann wird alles migriert, dann schmiert natürlich dein PHP irgendwann ab, weil das ist viel zu viel. Also das ist ein Aufwand, den kannst du ja nicht in einem Request. Genau. Und auch wahrscheinlich das Memory Limit irgendwann. Ja. Je nachdem, wie groß deine Medienbibliothek natürlich ist. Aber für sowas ist diese Library echt super, weil die macht intern immer neue Anfragen, und um dann fortzufahren. Also ich fand das schon, ich war ein bisschen fasziniert davon. Also sollte man sich mal angucken und wenn man irgendwelche riesigen Prozesse verwalten will, manche Plugins lösen ja sowas auch, indem sie dann ganz viele Ajax-Requests machen. Das hier, diese Lösung hat dann aber halt wirklich auch noch den Vorteil, dass man auch einfach weggehen kann von der Seite. Ajax, dazu musst du ja irgendwie die Seite offen halten und immer wieder neue Anfragen senden. Aber durch JavaScript, aber durch so ein wenn du so einen Hintergrundprozess hast, der arbeitet wirklich einfach durchgängig weiter. Und ja, das ist, fand ich ziemlich cool. Ich glaube, diese Library wird auch, es gibt ja so ein Plugin zum Beispiel für Amazon Offload S3 oder so heißt das, glaube ich. Da wird dann auch diese Library drin benutzt, soweit ich weiß. Aber kann man halt für alle möglichen, wenn man irgendwas hat, was ewig dauert und man will es sehr nutzerfreundlich einbauen und ohne dass es irgendwie irgendwann einfach knallt, wenn es zu viel ist, dann ist das eine super Sache.
Ja, klingt auf jeden Fall gut. Ja, David hat ja seins eigentlich schon vorgestellt, ne? Das Layouter.com hier.
Ja. Naja, also ich kann ja vielleicht noch mal kurz ein paar Worte einfach sagen. Also du hast halt du installierst halt das Plugin, das ist auch auf GitHub. Und damit hast du dann, kannst, also du brauchst Advanced Custom Fields. Du legst dir so eine neue Feldergruppe an eben. Also zum Beispiel, wir wollen jetzt, weiß nicht, irgendwie so ein Modul haben, dass man eben eine Überschrift, einen kleinen Text hat. Ja, dann machst du halt eine neue, in ACF, in Advanced Custom Fields, machst du halt eine neue, so eine Feldergruppe auf, wo du eben diese Metafelder anlegst und bestimmst dann eben, dass das eben mit diesem Layouter verwendet werden kann. Und dann kommst du eben, weiß nicht, wenn du dann auf deinen Beitrag gehst, hast halt so dieses Interface, mit dem du da deine Module zusammenklickst und sagst, in welche Spalten das kommt und so weiter und so fort. Und diese Module, die gibt's halt nicht, ja. Das ist das Einzige. Das ist eben, die müssen entwickelt werden vom Theme-Autoren. Und es ist aber eigentlich relativ simpel eben. Also das fand ich eben auch ziemlich genial. Also wenn du jetzt nur, keine Ahnung, also sobald du eigentlich das Gefühl hast, du kannst deine eigenen Templates für ein WordPress-Template schreiben, dann kannst du auch solche Module schreiben. Also es ist wirklich sehr, sehr simpel gehalten. Und ja, das fand ich eigentlich eine super Lösung. Also weil du dann halt zum Schluss vor allem sauberes HTML hinten rauskriegst, das halt genau in das Theme passt, wie du das halt gestaltest.
Gut. Ja. Also und wenn ich jetzt halt die Kundenaufträge mache, wäre das auf jeden Fall was für mich, wenn ich die Themes genau, ja, einigermaßen selber gestalten möchte.
Genau, ja.
Ja, klingt auch sehr.
Wahrscheinlich, wenn du irgendwie Module hast, kommst du wahrscheinlich auch irgendwann.
Ja, hast du deine Bibliothek zum Schluss.
Genau, das, ja.
Aber klingt fand cool. Ich cool, also ich habe das auch vorher nie gehört und ich habe jetzt halt ein bisschen damit gearbeitet für so einen Kunden und fand es gut, damit zu arbeiten. Ja. Und hatte da jetzt auch keine Probleme mit. Ja, und ich dachte, das passt zum Thema, da stelle ich das kurz vor.
Ja, ich habe dann auch noch eins, das hat aber dann mit dir zu tun, das Plugin. Das hatte ich auf der Liste stehen, war auch der Grund, warum ich dich heute angesprochen habe, ob du nicht mal mitmachen möchtest. Das ist das BuddyPress Desktop Notification. Das ist ein Plugin, also David, stell es einfach am besten selber vor, das ist dein Plugin.
Ja, das ist es.
Ja, Sven stellt immer die Plugins von den anderen Leuten vor.
Ja, das sind ja auch ein paar gute Plugins. Also von daher.
Ja, ich weiß nicht, also, ja gut, wenn du es nicht vorstellen magst. Das ist halt ein, also du kannst halt, wenn du jetzt eine BuddyPress-Community hast, dann kannst du das halt runterladen, das Plugin, und du hast ja in BuddyPress diese Notifications, wenn du eine Privatnachricht bekommst oder irgend sowas, und im Endeffekt kriegst du dann mit dem Plugin über JavaScript halt so eine Desktop-Notification, wenn du halt, also der Browser muss an sein, dann hast du halt dieses, ich weiß nicht, ob ihr diese Desktop-Notifications kennt, das sind halt so kleine Pop-ups, die aber nicht jetzt durch HTML und so weiter gesteuert werden, sondern durch den Browser.
Also ich werde permanent in letzter Zeit irgendwie gefragt von irgendwelchen Seiten, ob ich irgendwelche Notifikationen haben möchte. Das sind die doch, oder?
Genau. Ja. Genau, ja. Genau. Und das ist auch so da, dass du halt erst gefragt wirst, willst du die Notifikation, also das gehört eben zu dieser API, zu dieser Notifications API von JavaScript, dass der Browser halt erst fragt, ob die zugelassen werden sollen. Und wenn die zugelassen werden, dann ja, dann läuft es halt. Ja, und das ist halt so ein kleines Plugin, also so ein paar Zeilen, weil mich das halt interessiert hatte mit diesem JavaScript, wie die funktioniert, diese Desktop-Notification.
Die ganzen Notifikationen, die ich sonst in BuddyPress bekomme, bekomme ich dann praktisch dann per Desktop-Notification, sofern ich dann praktisch damit, sofern es meine Notifications sind.
Genau.
Ja.
Also ich hoffe, wenn du andere kriegst, dann wäre es ein Bug.
Okay, alles
klar. Ist das eine JavaScript-API, die das ermöglicht? Also ich kenne mich damit gar nicht davon, keine Ahnung.
Ja, also ich habe, wie gesagt, ich hatte es nur mal mir kurz angeschaut und das ist erstmal JavaScript. Das ist neuer JavaScript, also zu diesem, jetzt frag mich nicht, ECS irgendwas.
Okay. Also also ist das auch irgendwie, wie ist der Browser-Support davon schon da so? Oder wie, weißt du
das? Der ist was? Relativ gut, den habe ich hier auch verlinkt in der README. Schau doch mal nach. Ja, bevor ich da ständig Fragen kriege, warum es nicht funktioniert. Aber der ist eigentlich, weil die modernen Browser unterstützen es eigentlich. Also hier, Internet Explorer sieht nicht gut aus. Edge sieht gut aus. Firefox, Chrome, Safari,
alles Opera. Außer Internet Explorer ist doch das
alte und iOS Safari. Oder? Ja, und iOS Safari auch.
Ah, okay.
Und Chrome für Android, das wusste ich nicht.
Okay, also Apple
ja, okay. Microsoft. Das Übliche. Naja, aber zumindest, und da hatte ich mir das mal angeschaut und dann ein kleines Plugin dann dazu geschnippelt.
Ja, cool.
Aber der, ja.
Der René, der hat geschrieben, dass er wieder da ist irgendwie. René, bist du wieder tatsächlich wieder da? Sag doch mal was. Ich höre es nur rascheln. Also wahrscheinlich hört er uns jetzt auch gar nicht mehr zu. Ich habe keine Ahnung. Doch, da ist er.
Da ist er doch.
Also du nimmst jetzt tatsächlich wieder auf. Okay, alles klar, dann habt ihr das jetzt nicht gehört, was er gerade gesagt hat. Egal, gut, dann machen wir mal, jetzt sind wir eigentlich fast am Ende. Ach so, das wollte ich noch fragen, David, du hast doch ein Buch über WordPress für Entwickler geschrieben. Wann hast du das geschrieben? Ist das aktuell momentan irgendwie? Ich habe das jetzt letztens erst entdeckt bei dir, das fand ich ganz interessant, vor allen Dingen, weil es für Entwickler war. Also die ganzen Sachen, die wir jetzt mal in der Tiefe besprechen, irgendwie vielleicht auch mal ein bisschen erklärt sind, oder?
Ja, also das ist jetzt letztes Jahr im April rausgekommen mit 4.1 oder so war das, glaube ich.
Okay.
Also das ist noch, also es funktioniert noch, was du da lernst. Es sind halt ein paar Sachen dazugekommen, aber nicht so, also ich hätte jetzt nicht den Eindruck, dass irgendwas da ist, was kaputt ist. Also ich verfolge ja auch immer die Aktualisierung und soweit muss es eigentlich noch okay sein.
Okay.
Also das läuft noch, damit kannst du schon lernen, also wenn du ein bisschen PHP kannst, wie das mit WordPress eben funktioniert.
Und was für, du gehst dann komplett einmal so den Code durch, irgendwie alle gängigen Funktionen, die man wissen muss. Wie dick ist denn das Buch?
300 Seiten irgendwas.
Das ist ja ein bisschen was, ja.
Ja, und ja, so, also ich habe es versucht so ein bisschen, also relativ schnell, dass du ein erstes Plugin halt zusammenschreibst, ne? Und dann, weiß nicht, halt so, eher so Themen, ja, so, okay, was ist der Loop, was ist der Einzelne, was ist eigentlich ein Post und was sind Post-Types, was sind diese konventionalen Abfragen, wie ist Single, Sticky, bla bla, wie erstellt man ein Menü, also eine Menüposition, wie kann man Einstellungen speichern, die Benutzerverwaltung, den Admin erweitern, eigene Metaboxen registrieren und ja, ich glaube so grob einmal durchgeritten. Also was dich dabei ist, ist Multisite allerdings.
Okay.
Oh.
Ja, Entschuldigung. Ja, das habe ich tatsächlich nicht, also hatte ich damals dann komplett rausgelassen.
Also wenn du da mal eine neue Auflage machst von dem Buch, ne? Ich kenne jemanden, der sich mit Multisite einigermaßen auskennt. Könnte der Felix sein.
Ich weiß auch nicht, ob ich was schreiben kann.
Ja, danke auf jeden Fall für den Einblick in das Buch. Damit sind wir jetzt auf jeden Fall mal am Ende. Der René, der kommt dann leider doch nicht mehr dazu. Ja, ich bedanke mich bei euch, dass ihr da wart.
Ja, vielen Dank.
War cool, dass wir da waren, dass wir da sein konnten.
Ja, genau.
Ja, gern. Also ich fand das sehr schön, dass ihr beide die Zeit gefunden habt und auch bei David, dass das so spontan ging. Ja, ich sag einfach mal, ich wünsche euch schöne 2 Wochen bis zum nächsten Podcast und ja, sag einfach mal Tschüss und auch Tschüss, René.
Und genau.
Tschüss, ihr beiden.
Bis zum nächsten Mal.
Alles klar.
Bis dann.
Bis dann.
Ciao.
Ciao.